Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Herzlich willkommen zu einer Veranstaltung in der Reihe Literatur und Wissenschaft, die das Literaturhaus Berlin und Deutschlandfunk Kultur gemeinsam veranstalten. Heute mit Anne Weber und Klaus Leggewe. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und beide gekommen sind nach Berlin. Mein Name ist Jörg Plath und wir beugen uns gemeinsam über das neue Buch von Anne Weber. Wir sprechen darüber und hören Anne Weber auch daraus lesen. Und das neue Buch von Anne Weber ist in mehrerer Hinsicht ungewöhnlich. Das fängt an mit dem Titel, finde ich, Ban Mai Len, also ein N dahinter, ein Plural. Die Einzahl kennen Sie wahrscheinlich. Im Allgemeinen ist das ja in Deutschland die Bannmeile rund um Parlament und Regierungsgebäude. Da darf nicht demonstriert werden. In Frankreich heißt so auch die Peripherie der Städte, also Banlieue. Aber das Buch heißt eben Ban Mai Len. Das meint nicht nur die Vorstadt, vermute ich.
Das meint die Vorstädte, die Banlieues mit S. Und das ist von mir gewählt worden, dieses Wort, weil es die genaue Entsprechung ist des französischen Wortes Banlieue. Ban, Bon und Meile ist nicht le lieu, sondern la lieu, also diese Entfernungseinheit. Und das war früher mal eine Gegend um Städte herum, in der Händler von auswärts nicht Handel treiben durften. Das war so eine protektionistische Maßnahme. Das ist ein Wort, das sich im Französischen in Richtung Vorstadt entwickelt hat und im Deutschen eben nicht. Im Deutschen gibt es nur noch diese Bannmeile in der Einzahl um den Bundestag und andere Orte herum. Aber mir hat es gefallen, weil es eben die Entsprechung ist, aber mit einer gewissen Distanz. Dadurch, dass sich das Wort anders entwickelt hat im Deutschen.
Anne Weber lebt seit 1983 in Paris und schreibt sehr verschiedene Bücher. Das vorletzte kennen Sie vielleicht, Annette, ein Heldinnen-Epos, gewann 2020 den Deutschen Buchpreis und erzählt von einer Französin, die der deutschen Besatzung zur Résistance stieß und danach Algerien gegen den im Unabhängigkeitskrieg gegen Frankreich half. Andere Titel sind Ahnen, ein Zeitreisetagebuch, Kirio oder Luft und Liebe. Ich glaube, es sind 13 Bücher bisher. Außerdem übersetzt Anne Weber aus dem Französischen und ins Französische. Also nicht nur die eigenen Bücher, sondern auch die anderer, darunter Wilhelm Genazzino oder Peter Handke. Und hat für eine Übersetzung für die von Cecil Weisbrots Roman Zerstörung auch 2022 den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten in der Kategorie Übersetzung. Also sehr verschiedene Bücher in Thematik und Erzählweise. Und das Neue ist auch überraschend, denn das heißt im Untertitel, das gibt mir die Gelegenheit, Klaus Leggewe zu fragen, Roman in Streifzügen. Also erwartbar wäre ja Roman in Kapiteln. Ne? Welchen Reim haben Sie sich auf diese Mischung aus Fiktion und Empirie und Literatur und Leben gemacht?
Ja, dass es etwas Reportagehaftes hat, dass die Streifzüge aufgezeichnet werden. Sie arbeitet wie eine Ethnologin im fremden Terrain. Man macht sich Zettel. Man merkt sich eine Bemerkung, man merkt sich einen Ort und das sind das Resultat dieser Streifzüge. Und mir kommt das vor, und ich kann das noch ein bisschen ausführen, wie eine soziologische Methode. Würde ich ein Seminar machen über Stadtsoziologie, dann würde ich nicht nur die üblichen Dinge empfehlen zu lesen, sondern eben auch dieses Buch, weil es eine soziologische Dimension hat, die mir sehr gut gefallen hat.
Das kommt ja vielleicht noch. Klaus Leggewe ist deutscher Politikwissenschaftler. Er war bis 2017 Direktor vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und er ist Herausgeber der renommierten Blätter für deutsche und internationale Politik. Und Sie kennen sicherlich ein Buch von Klaus Leggewe, weil er so viele über so viele Themen geschrieben hat. Ich wiederhole mich ein bisschen, aber das ist wirklich für die beiden auch zutreffend. In den 90er Jahren hat er geschrieben über Multikulti, also über die deutsche Einwanderungsgesellschaft, als dieser Begriff noch heiß umkämpft war. Dann über Kofferträger, wie es im Französischen heißt, nämlich der deutschen Linken, die Geld nach Algerien geschmuggelt haben, zur Unterstützung vom Algerienkrieg, Unabhängigkeitskrieg. Und das ist auch ein Berührungspunkt zwischen den beiden, deswegen sitzen sie auch hier. Er hat geschrieben über Globalisierung, über deutsche Erinnerungskultur, Europa, die Demokratie, über die Banlieue, glaube ich, nicht. Ja, das fehlt noch. Aber er hat immerhin deutsche Spaziergangs. Ja, genau. Er hat aber eigene Spaziergangserfahrungen gemacht in einem Pariser Vorort. Anne Weber, Ihre Erzählerin, ist eine aus Deutschland stammende Frau. Die hat einige Ähnlichkeiten mit Ihnen. Man darf sie auch, glaube ich, verwechseln fast. Aber ich werde immer Erzählerin sagen, weil es ja doch irgendwie merkbar ist, dass das eine Kunstfigur ist. Die lebt im historischen Stadtzentrum von Paris. Und sie streifzugt durch ein Departement der Pariser Banlieue, durch das 93. Departement im Nordwesten von Paris. Zusammen mit einem Freund, einem Dokumentarfilmer, Thierry, über den wir noch reden werden. Und dieser Thierry hat einfach die Erzählerin gefragt, ob sie ihn nicht begleiten will in das Departement 93. Dort entstehen nämlich viele Bauten für Olympia dieses Jahr. Und er sucht nach Drehorten für seinen Film über die Veränderungen im Departement. Trotzdem beharren Sie ja mit dem Roman im Untertitel auf einem fiktionalen Element. Warum ist Ihnen das wichtig?
Es ist einfach so, dass es ein fiktionales Element gibt in diesem Buch. Also tatsächlich stimmt die Erzählerin ziemlich genau mit mir überein. Wobei man ja, wenn man ich schreibt, auch nicht mehr... Man wird ein anderer, eine andere, wenn man schreibt. Ich habe wirkliche Streifzüge gemacht mit einem Freund. Und eigentlich wollte ich auch die Geschichte dieses Freundes, auch die Herkunftsgeschichte dieses Freundes einfließen lassen in die Erzählung von dem Gesehenen und Erlebten. Und dann hat er aber plötzlich, als ich anfangen wollte zu schreiben, gesagt, er wolle das lieber nicht, dass ich seine Geschichte erzähle. Das hat mich erstmal ein bisschen gewurmt, weil ich gerade schon so... Aber ich habe es dann auch verstanden, weil seine Geschichte eine schwierige und eine schmerzliche ist. Und ich habe diese Geschichte dann verfremdet, habe aber bestimmte Eigenschaften behalten. Unter anderem natürlich ist auch der Thierry jemand, der eine französische Mutter hat und einen algerischen Vater, also diese halb algerische Herkunft hat und in der Banlieue geboren ist und aufgewachsen ist. Das habe ich behalten. Und ansonsten ist auch das Biografische so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und es geht auch mehr immer wieder um diese zwei verschiedenen Blickwinkel auf das Gesehene und Erlebte und immer wieder auch um diese Reibungen, die dann entstehen durch diese verschiedenen Blickwinkel. Und diese Erzählerin, übrigens noch eine kleine Berichtigung, die lebt nicht im historischen Zentrum der Stadt, sondern sie lebt am Rande der Stadt, aber eben noch in der Stadt. In Paris ist das sehr klar getrennt. Alles, was innerhalb des Peripherik ist, ist Paris. Und alles, was außerhalb liegt, ist Banlieue. Das ist ein bisschen anders als in anderen Städten, als in Berlin zum Beispiel oder in London. Durch diese Stadtautobahn, die an den ehemaligen Toren Porte de Pontin, Porte d'Aubervilliers und so entlang führt. Und diese Tore gibt es zwar nicht, aber es gibt sie doch noch im symbolischen Sinne.
Ich habe mich nach der Lektüre, nicht während der Lektüre, gefragt, was reizt denn die Erzählerin eigentlich, Thierry zu begleiten? Es gibt zu Anfang eine Antwort, die ist aber sehr knapp. Und dann taucht diese Frage immer wieder auf für die Erzählerin. Was mache ich da eigentlich? Ist das Abenteuerlust? Ist das Grenzüberschreitung? Will sie irgendwie was Unbekanntes erleben?
Es ist bei diesem allerersten Streifzug so, dass diese Erzählerin, ich kann auch wirklich jetzt ich sagen, dass ich, als ich dort zum ersten Mal lange, lange herumgewandert bin, in Begleitung dieses Freundes, ja, eine Art Schock erlebt habe, nicht so sehr über das Gesehene, sondern mehr auch über meine eigene Ahnungslosigkeit und meinen Mangel an Neugier für das, was da ganz in meiner Nähe, weil ich eben nicht mitten in der Stadt wohne, sondern ganz am Rand, eigentlich nur 2, 3 Metrostationen von der Porte de Pontin entfernt, wo dann die Banlieue anfängt, und dass ich mich so gut wie nie in diese Richtung bewege, wenn ich aus dem Haus gehe, sondern immer in Richtung Stadtmitte oder in ein anderes Stadtviertel, dass ich überhaupt keine Neugier aufgebracht habe für eine Welt, die ganz in meiner Nähe liegt.
Sie stellen die Frage in der Mitte des Buches nochmal. Das ist sehr interessant, finde ich. Das haben Sie auch vorbereitet als Lesung.
Diesmal mache ich mich alleine auf. Ich weiß selbst nicht, was mich immer wieder über den Peripherik hinaustreibt. Viel im üblichen Sinne Anziehendes habe ich bislang nicht gesehen. Du hast hier nichts zu suchen, sage ich mir oft. Und dann ist mir wieder, als wäre genau das Gegenteil der Fall und als hätte ich hier etwas zu suchen. Aber was? Und wie viele Meilen muss ich noch zurücklegen, um es zu finden? Das Wetter ist heute mild und grau. Ich nehme die Metroline 7 bis zur Endstation La Courneuve, 8 Mai 1945 und dort den Ausgang, der zur Avenue Lénine führt. Die Station liegt an einem großen, von den Schienen der Tram durchzogenen Kreisel. Auf der Verkehrsinsel in der Mitte lasse ich mich erst einmal auf einer der metallenen kalten Wartebänke ohne Rückenlehne neben den Fahrscheinautomaten nieder, der langen National 2, National 2 zugewandt, die schnurgerade nach Paris führt, vielmehr zu einem der Tore, Porte de la Villette. Hier, An der den Gleisen abgewandten Seite der Haltestelle kann ich unauffällig sitzen und so tun, als würde ich auf die Tram warten. Doch merke ich bald, dass die hier Sitzenden oder Stehenden ebenso wenig wie ich auf die Tram warten, sondern dass diese Seite des Platzes als Treffpunkt dient. Zwei junge, vermutlich arabischstämmige Männer hocken auf dem die Verkehrsinsel umgebenden Mäuerchen, teilen sich einen Kaffee, den sie aus einem Plastikbecher trinken, und rauchen dabei. Andere gesellen sich dazu, es ist ein Kommen und Gehen. Zwei kopftuchlose, nicht mehr junge Frauen ungewisser Herkunft sitzen ein Stück entfernt neben ihren Einkaufstüten und plaudern. 10 Schritte weiter steht ein alter Mann mit einem ramponierten Einkaufstrolley, eine dreckige schwarz-grau-rote Pudelmütze mit der Inschrift Yes auf dem Kopf. Die Nase zwischen Daumen und Zeigefinger gezwickt, schneuzt er sich mehrmals herzhaft auf den Boden, bis seine Frau dazukommt. In einer Plastiktüte, die so dünn ist, dass ich ihn durchsehen kann, trägt sie 2 Süßkartoffeln und 3 Döschen Tomatenmark. Schließlich setzt sich ein alter Maghrebiner ans andere Ende der kurzen Bank, auf der ich bisher alleine gesessen habe. Seine Kleidung und die Baskenmütze sind ganz die eines französischen Rentners. Er hat ein Stück Pappkarton dabei, das er sich unterlegt. Offenbar macht er sich auf ein längeres Sitzen gefasst. Ich frage mich, ob diese Bank inmitten des dichten Autoverkehrs womöglich ein Rentnertreff ist, und stehe auf, um denen Platz zu machen, auf die er vielleicht wartet. Place du 8 mai 1945. Der Platz ist nach dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland benannt. Doch hier, in La Courneuve, in Gesellschaft von Maghrebinern oder solchen, die oder deren Eltern einmal Maghrebiner waren, scheint mir das Datum ein anderes Ereignis zu meinen. An diesem Tag tötete die französische Armee in Sétif und Guelma hunderte wütende Algerier. Nachdem während des Siegesumzugs, bei dem nur französische Fahnen geschwenkt werden durften, ein Mann eine algerische Fahne hochgehalten hatte und deswegen erschossen worden war. Ich erinnere mich in einem Buch von Mohamed Harbi, den Satz gelesen zu haben, der Algerienkrieg hat eigentlich am 8. Mai 1945 angefangen. Ist es möglich, dass die Bewohner dieses Viertels dem Namen ihres Platzes eine andere Bedeutung geben als die von Frankreich gemeinte? Sicher ist, dass es neben der offiziellen Deutung unserer Umgebung und ihrer Daten und Symbole noch andere Parallele gibt, von denen wir nichts wissen oder über die wir nicht nachdenken.
Vielen Dank, Anne Weber. Wie haben Sie das gelesen, Herr Leggewie? Warum denken Sie, warum treibt sich die Erzählerin, warum treibt sich Anne Weber dort umher?
Ja, weil sie neugierig ist, weil sie festgestellt hat, dass es ziemlich blöd ist, einfach immer nur in die Richtung zum sogenannten Zentrum von Paris zu gehen, was es ja gar nicht gibt. Warum sie nicht ein paar hundert Meter weiter nach Norden gegangen ist in ihrem Fall und sich diese Neuf-Trois, das Departement 93, mal genauer angeschaut hat. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel hier. Da sind ja 2 Aspekte drin. Erstens die Beobachtung an so einer Haltestelle. Das ist alles etwas, was Soziologen sehen würden, aber nicht aufschreiben, weil sie das für unwichtig halten. Aber diese symbolische Ebene, die hier erzählt wird, die ist unglaublich wichtig, um das zu verstehen, wo man ist an dem Ort. Und die Neugier, die hier kommt, aber auch so das Unverständnis, was häufig vielleicht, da gibt es viele vielleicht in dem Buch, ist es vielleicht so, ist es vielleicht so. Das ist eine sehr gute Fragehaltung in einem Terrain, was man nicht kennt. Und Thierry ist gewissermaßen der Cicerone. Und erklärt ja immer so ein bisschen gönnerhaft, also das ist hier so und das machen die hier so und wir Maghrebiner sind so und so. Ja, also ich karikiere das jetzt ein bisschen. Er ist sozusagen der Wissende und die Erzählerin spielt nicht nur die Unwissende, sie ist es am Anfang und sie lernt. Für eine soziologische Enquete wäre das kein relevantes Wissen, es ist aber sehr relevant. Und es gibt Gott sei Dank viele Soziologen, die das auch für relevant halten, die eben dann so die sogenannte teilnehmende Beobachtung machen. Das ist in diesem Fall häufig eine zuhörende Beobachtung. Man sitzt in einem Café, wo man zuhört, wo ganz unterschiedliche Figuren auftauchen. Also dabei wird sehr genau aufgezeichnet, was erlebe ich hier, wie sind so die Verhältnisse in diesem kleinen mikroskopischen Soziotop von Neuf-Trois. Sie fühlt sich hingezogen. Also sie will immer wieder gehen. Sie sagt nicht, okay, das habe ich jetzt gesehen. Naja, so ist es hier. Also ich meine, die Gegend ist ja von einer Unattraktivität, die kaum, doch, sie ist zu beschreiben. Sie beschreiben es sehr gut. Aber das sind Dinge, wo wir sagen würden, was soll ich denn hier? Das sieht ja furchtbar aus hier. Ganz kurz noch, es gibt einen französischen Ethnologen, Marc Auger, der bezeichnet solche Orte als non-lieu. Das heißt, der Nichtort, ja, das ist eigentlich ein Ort, der sich dadurch bestimmt, dass er keine Eigenschaften hat, keine Identität, dass er nicht mit irgendeinem in Beziehung ist, ist ein Nichtort. Und ich finde, dass in diesem Buch sehr schön herausgearbeitet wird, dass es ein Ort ist und was an dem Ort Besonderes ist.
Aber lassen Sie uns kurz bei dem Thierry bleiben, weil das ist eine ganz spannende Figur. Das gibt es ja öfter in der Literatur. Also bei Dante gibt es eben den römischen Dichter Vergil und es gibt auch die Beatrice und die führen durch Hölle und Himmel. Das ist auch sehr praktisch für die Erzählerin oder für Sie, denn Sie können die beiden miteinander reden lassen. Meine Vermutung war ja, dass vielleicht auch dieser Thierry derjenige ist, der Sie so interessiert. Denn nicht nur die Betrachtung der Banlieue spielt eine Rolle und die wird beschrieben, sondern auch dieser Thierry wird ziemlich eingehend beschrieben. Zweite Einwanderergeneration, also jemand, der vollkommen assimiliert ist, der auch kritisch gegenüber seinen Eltern ist, seinem Vater vor allen Dingen, der nichts wollte als Franzose zu werden, der das Algeriertum abschütteln wollte, der es auch geschafft hat mit Rücksichtslosigkeit, mit Fähigkeiten kaufmännischer und auch technischer Art, der eine Karriere gemacht hat, eine französische Frau gefunden hat, also ein Franzose geworden ist, wie er auch von dem durchaus fremdenfeindlichen Schwiegervater akzeptiert wurde. Und dieser Sohn blickt nun kritisch auch auf ihn und sie blättern, wenn auch eine teilweise erfundene Biografie auf, die genauso interessant ist und die, glaube ich, aber stellvertretend stehen muss für die anderen Personen, mit denen die Kontaktaufnahme schwierig ist in der Banlieue. Da ist man fremd, als Frau zumal.
Ja, also er ist unbedingt jemand, seine Art Führer, jemand, der ihr diesen Zugang überhaupt ermöglicht. Und ich wollte aber noch mal ganz kurz, bevor wir auf Thierry kommen, noch mal ganz kurz was zu der gelesenen Passage sagen. Denn warum ich sie ausgewählt habe, das ist eigentlich weniger wegen der Beschreibungen am Anfang, sondern wegen des letzten Absatzes. Und wegen dieses Kippmoments, der da stattfindet, wie nennt man denn diese Bilder, wo man erst etwas sieht, weiß nicht, ein Gesicht, ein Porträt und dann Vexierbilder, genau. Also es gibt diesen Platz, 8. Mai 45, der hat diesen Namen und dann, je länger sie dort sitzt, plötzlich wird ihr klar, dass diese Leute, die hier leben, um den Platz herum, vielleicht eine ganz andere Bedeutung diesem Namen zuschreiben. Und das kommt, glaube ich, immer wieder mal im Buch vor, solche Kippmomente. Mhm. Und das ist etwas, was mich nicht nur beim Schreiben, sondern auch sonst im Leben anzieht, dass man plötzlich etwas, was man eigentlich kennt, was etwas Vertrautes, völlig anders sehen kann, so von einer Sekunde auf die andere. So ein blitzartiges Erkenntnis, dass alles auch ganz anders sein könnte. Oder gesehen werden könnte jedenfalls. Vielleicht trägt dieser Thierry dazu bei, dass es zu solchen Kippmomenten auch kommt, weil er einen anderen Blick hat auf die Dinge. Und dieser andere Blick ist natürlich bedingt durch seine Herkunft. Die beiden verfallen ja ziemlich schnell in solche Rollen. Sie ist die weiße, privilegierte Städterin, also die Pariserin quasi. Mhm. Und er ist eben der diskriminierte, per Definition quasi definierte, algerischstämmige Banlieue-Bewohner. Und diese Rollen, gerade die der privilegierten weißen Europäerin, ist ja jetzt nicht so eine bequeme Rolle. Das heißt, sie ist schon bequem im praktischen Leben, aber wenn man jemandem gegenübersteht, der sich dauernd über einen lustig macht oder das einem ankreidet, dass man so privilegiert und so weiß und so pariserisch ist, dann ist es weniger bequem. Und sie macht sich aber auch dann ein bisschen über ihn lustig, weil er das doch immer ein bisschen übertreibt mit der Diskriminierung und weil er auch auf diesem einen Auge, findet sie, so ein bisschen blind ist und eigentlich alle, die aus dem Maghreb, aus Algerien stammen, eigentlich alle Banlieue-Bewohner sind seine Cousins. Also es gibt so Sachen, zum Beispiel den Umgang mit Frauen, dass es in den Cafés eigentlich nie Frauen gibt, außer an dem einen, in dem sie dann landen und solche Dinge, für die er blind ist und durch dieses sich jeweils dann mokieren auch über die Rolle des anderen, aber auch über die eigene, werden diese Rollen auch wieder aufgebrochen, Gott sei Dank, und man bleibt nicht darin gefangen.
Es gibt eine wunderbare ironische Brechung, weil dieser Thierry, der spricht das Passé Simple, was so gut wie niemand mehr tut in Frankreich. Er spricht es und er geht in die Bio-Boulangerie, das ist also ein Grüner. Ja? Also das finde ich wunderbare Brechungen dieses, sagen wir mal, Drittweltvertreters. Also man darf ihn sich nicht vorstellen, ja, als jemanden, der nicht auch dem Pariser Milieu durchaus nahesteht.
Er ist eben voller Widersprüchlichkeiten und sie sicher auch. Und das ist alles nicht so eindeutig, wie er es ihr manchmal vermitteln will.
Aber das sind sehr komische Stellen, in denen die beiden sich dort foppen. Und zwar also ganz hübsch foppen, immer wieder lästern. Also sie habe den Blick auf das glitzernde Sacré-Cœur und er sei eben der gläubige, traditionelle Algerier und mit diesen ganzen Cousins drumherum. Das finden Sie ja nicht in soziologischen Stadterkundungen, solche Komik. Ne?
Nö, wir sind ja ein ernsthaftes Fach. Ne? Also, das ist ja das Problem, dass gewissermaßen diese Sorte von, ja, nennen wir es mal Humor, oft fehlt. Die Geschichten sind ja viel bunter, als wir sie machen. Es gibt zum Beispiel jetzt vom französischen Senat eine neue Enquete über die Emeute vom letzten Jahr. Und dann wird dann festgestellt, so und so viel Tote, so und so viel Polizeiämter niedergebrannt. Das, was in der Banlieue passiert, was hier nicht so vorkommt, wo man nur die Spuren sieht, sind ja diese Riots, diese Unruhen, die in periodischen Abständen, vor allen Dingen im Sommer, immer wieder auftauchen. Und wenn Sie diese Enquete lesen, dann ist das der Obrigkeitsblick auf diese Region. Mhm. Und dann ist es der Wohlfahrtsstaatsblick auf diese Region. Wir müssen da was für die tun. Es ist ein Problem seit Menschengedenken, dass der damalige Innenminister Nicolas Sarkozy mit dem Kercher ausrotten oder ausmisten wollte. Und dieser Obrigkeitsblick ist natürlich völlig, ja, nicht nur humorlos, sondern auch oberflächlich. Was hier passiert, und das ist das Wesen einer qualitativen Sozialforschung, ist eben der genaue Blick, der differenzierte Blick. Und die Akteure verschwinden nicht in diesem objektivierenden Blick, sondern sie werden herausgearbeitet in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit, sie passen überhaupt nicht in die Typologie rein, das sind ja ganz seltsame Menschen und das ist der Blick, den ich jetzt, sagen wir mal, den Soziologen und Soziologinnen mal gerne näher bringen würde, dass das dazugehört. Und es gibt auch, Gott sei Dank, ein Wort noch, Sozialforscher, die das sehr genau beobachtet haben. Es gibt einen François Dubé, der ein Buch geschrieben hat, La Galère, über das Überleben der Jungen in den Vorstädten. Und der hat diese Methodik des Rangehens, dass die Leute zum Sprechen bringen, die Akteure ernst nehmen. Es gibt die soziologische Intervention, ohne das würde das nicht stattfinden. Aber er nimmt gewissermaßen die Subjekte ernst, ohne sie jetzt zu glorifizieren oder zu romantisieren. Es gibt daran einen Zustand in der überhaupt nichts zu romantisieren oder zu glorifizieren. Es ist manchmal schrecklich.
Das finde ich ganz interessant, weil es mir jetzt die Gelegenheit gibt, ein bisschen mich von der Soziologie und der Wissenschaft doch auch mal abzusetzen. Ich habe das Gefühl, ich muss mich ein bisschen wehren gegen eine Eingemeindung. Denn alles, was Sie da jetzt gesagt haben, stimmt sicherlich, aber es sind genau solche Schlagworte, sagen wir mal, diese Aufstände und diese Kriminalität und Drogen, alles, was man mit Banlieue verbindet. Ich habe versucht, vorbehaltlos einfach loszugehen und bin hunderte von Kilometern kreuz und quer gegangen. Und da sieht man überhaupt nicht nur diese heruntergekommenen Wohnsiedlungen. Das kommt auch im Buch vor, aber unter vielen, vielen anderen. Und das ist, glaube ich, auch ein Unterschied zur Reportage und wahrscheinlich auch zur soziologischen Annäherung, dass man dann, weil man ja weiß, worüber man arbeiten will. Und dann geht man an bestimmte Punkte, an diese Orte, wo das stattfindet, wo diese Aufstände von mir aus ausgehen. Und dann findet man genau das bestätigt, was man ja auch schon erwartet hatte.
Das wollte ich aber genau sagen. Ich wollte Sie nicht eingemeinden, sondern ich wollte den Vorzug Ihrer Methode sozusagen auch der Soziologie schildern, ja. Eben nicht von vornherein zu wissen, was ich herausfinden möchte, weil ich die Statistik schon habe und weil ich dann immer an die Brennpunkte gehe, sondern ja. Ich will wissen, wie es normalerweise dort ist.
Ja, weil
ich wollte Sie eigentlich loben, aber...
Das habe ich auch sehr dankbar angenommen, nur hatte ich doch die...
Ja, Sie machen was anders, klar.
Das Bedürfnis, das ein bisschen zu beschreiben, was ich glaube, anders gemacht zu haben.
Natürlich.
Weil das ist ein riesiges Gebiet, dieses 93, dieses 93 Departement. Das sind 40 Gemeinden, das sind, ich glaube, 1,6 Millionen Menschen oder so, die dort leben. Und es gibt ganz viele kleine Häuschen mit Vorgarten, in denen Menschen ganz friedlich leben und die ganz ruhig sind. Und es gibt viele Gleise, viele Schnellstraßen, viele Discounter, Lagerhallen, alles Mögliche, was auch nicht man sofort mit Banlieue assoziiert, weil man mit Banlieue immer nur diese Wohnsiedlungen und diese Aufstände dann assoziiert.
Können wir mal kurz vielleicht zusammentragen, so in Stichworten, was da überhaupt alles geschildert wird? Denn es ist wirklich eine Vielzahl von Wahrnehmungen, die Sie ja auch gar nicht kategorisieren und subsumieren wollen. Also Sie lassen sie auch so stehen. Und sie gehen durch Welten, in denen sie zum Teil dieses Chauffeur sehen, also die Leute, die Eckensteher, die da vor der nahenden Polizei warnen, damit der Drogenhandel weitergehen kann. Wenn die singen, dann wird der Handel eben eingestellt, dann verziehen sich die Drogenhändler. Dann gibt es diese Einfamiliensiedlungen. Es gibt diese wirklich wie vom Mond, wie vom Weltraum aus abgeworfenen riesigen Hochhaussiedlungen in verschiedenen Stadien des Verfalls. Es gibt Ruinen, es gibt Felder. Man ist zudem ausgesetzt. Eine ganz wichtige Szene zu Anfang beschreiben Sie, als Sie auf Toilette müssen. Und es gibt keine Toiletten außer in den Kneipen und es gibt dort nur Männerknappen. Erst spät wird ein Café gefunden, das dann zu einem Innenort wird. Sonst gibt es nur ein Außen. Also Angst, Außen, Wechsel von Sicherheit und Unsicherheit. Fehlt irgendwas?
Ja. Es gibt tausend Sachen, die im Buch beschrieben sind. Die können wir jetzt nicht alle aufzählen. Zum Beispiel stoßen Sie in eine dieser Vorstädte namens La Courneuve. Da geht man über eine Autobahnbrücke. Erst kommt noch so ein kleiner Hindu-Tempel in so einem ehemaligen Industriegebäude. Geht über eine Autobahnbrücke und dann stehen Sie vor der Banque de France, dem neuen Gebäude der Banque de France, in dem die größten Geldreserven Europas, also man weiß es nicht genau wie viel, weil es einem nicht gesagt wird, aber sehr viel Geld lagert. Und was immer wieder vorkommt, sind diese Kontraste. Dass auf engstem Raum nebeneinander sehr, sehr Unterschiedliches zu finden ist. Und auch, was Sie schon erwähnt haben, dass überall, wo die beiden auch hinkommen, das ist wirklich eine prägende Erfahrung gewesen, wo sie auch hinkommen, und es sind ja immer auch Orte, an denen niemand geht. Sie gehen dort, wo niemand geht. Aber trotzdem, auch in diesen Niemandsorten, in diesen Nichtorten, in diesen Entlegenen, es gibt doch immer Leute, die dort sind und die diese von uns ungesehenen Orte auch bewohnen. Eben, ja, Migranten meistens. Oder immer.
Ja, oder Obdachlose.
Oder Übriggebliebene. Es gibt, die Banlieue war ja eine Zeit lang sozusagen von guten Bio-Franzosen auch bewohnt. Und einige sind halt übrig geblieben und nicht weggezogen. Das ist ja auch eine der Problematiken der Banlieue, dass im Grunde genommen dort sich etwas entwickelt hatte bei den Trente Glorieuses, bei den berühmten 30 Wohlstandsjahren, die Frankreich hatte, dass da auch Menschen eingezogen sind, die ein Einkommen hatten, die eine Bildung genossen haben und so weiter. Und jetzt ist es eben immer stärker ghettoisiert worden. Und dann passiert, was Sie eben angesprochen haben, sozusagen dieser Mangel an Vergemeinschaftung. Also es ist eben einfach auch so, dass zum Beispiel in dem Buch von Maspero, was Sie angesprochen haben, dann die verschiedenen Communities der Migranten noch miteinander reden. Und mir wird immer wieder gesagt, dass die Malier nicht mit den Tunesiern und die Tunesier nicht mit den Marokkanern mehr reden und die schon alle nicht mit den Schwarzafrikanern, die jetzt da sind, und die untereinander auch nicht. Und was man in dem Buch sehen kann, ist dann doch eine sehr starke Individualisierung all dieser Vorgänge, würde ich daraus lesen.
Ist das nicht auch ein Unterschied zwischen Literatur und Wissenschaft? Ich meine, hier geht es ja nur um Einzelne und nicht um allgemeine Entwicklungen, gesellschaftliche,
schon, aber Individualisierung ist auch ein Thema der Soziologie. Das ist ein genereller Trend in unserer Gesellschaft, ja, die durch Konsum von Handy und sozialen Netzwerken ja noch verstärkt wird. Das heißt, die Gemeinschaften, die es gibt und die es zum Beispiel gegeben hat nach den ersten sogenannten Unruhen in den 80er Jahren, da gab es einen Marche des Beurs, da gab es einen große kollektive Aktion der zweiten, dritten Generation, die sich gegen Rassendiskriminierung und so weiter gewendet hat. Und das würde heute in dieser Region kaum noch möglich sein. Also das meine ich mit Individualisierung, und das beschreiben Sie sehr schön.
Nein. Sie meinen aber diese Individualisierung der Bevölkerung. Aber ich meine den Blick auf den individuellen und nicht verallgemeinernden und nicht in großen Entwicklungen allgemeinen Bewegungen denkend, sondern wirklich nur Einzelne verfolgen, von Einzelnen erzählen und daraus keine allgemeinen Schlüsse ziehen wollen. Das ist eigentlich meine.
Ja, dazu neigen wir ja. Ja. Sie haben recht. Es gibt so kleine poetische Einschübe. Der tote Fuchs, der hat mich schwer beeindruckt. Das ist eine ganz kurze Geschichte, können Sie genauer erzählen, da liegt ein toter Fuchs und den erwartet man dort auch nicht. Und der symbolisiert etwas.
Ja, es gibt nicht nur Hässliches in der Banlieue zu sehen. Wenn man da so lange unterwegs ist, gibt es vieles, worüber man staunen kann und dann auch durchaus, was man schön finden kann oder auch schön finden kann. Es ist eben nicht so eindeutig trostlos, gefährlich und was uns solche Reportagen einreden wollen. Das ist vielerlei.
Aber auch das Schöne ist eben möglicherweise gefährlich. Das ist so eine zwiespältig oder vorsichtig zu beurteilende Wahrnehmung. Sie haben ja schon erwähnt, dass die Soziologen natürlich auch, also die Stadtsoziologen jedenfalls auch so herumgehen würden. Mhm. Sagen wir, es könnte auch eine teilnehmende Beobachtung sein. Mich hat immer gewundert, dass da so wenig mit den Bewohnern geredet wird. Also weniger eine teilnehmende Beobachtung als mehr eine Beobachtung. Man ist nicht in der Ferne und nicht in der Fremde. Die sprechen alle Französisch. Warum wird so wenig gesprochen mit den Einwohnern?
Das sind ja zwei, die da zu Fuß unterwegs sind. Und die Leute, denen sie begegnen, die gehen ja irgendwo hin. Die sind nicht wie Sie einfach zu Fuß unterwegs, um da spazieren zu gehen. Da kommt man nicht so leicht ins Gespräch. Die Leute sind auch eher abweisend. Aber es gibt ja dieses Café, wo die beiden übrigens recht früh hineingeraten und in das sie immer wieder zurückkehren. Und da kommen sie dann natürlich schon mit Menschen ins Gespräch, die aber auch nicht, die überhaupt nicht den Erwartungen entsprechen, die man vielleicht von Banlieue-Bewohnern gerade mit makrebinischer Herkunft haben könnte. Und das ist aber so eine langsame Annäherung auch an die Menschen, weil die sich ja auch nicht am ersten Tag gleich öffnen, weil die beiden natürlich Fremdkörper sind, wenn die da, als sie da zum ersten Mal auftauchen. Und das ist auch die Geschichte dieser langsamen Annäherung an diese Menschen in dem Café, von der das Buch erzählt.
Wollen Sie noch eine zweite Stelle lesen, wo wir ein bisschen mitbekommen von einem solchen Streifzug? Mhm.
Wir sind jetzt in der Nähe der Olympia-Baustelle, die Thierry sehen wollte, streifen aber erst noch zwischen den Sozialwohnungen herum. Niedrige, heruntergekommene Plattenbauten, in einem davon hat es gebrannt. Über drei Stockwerke hinweg ist die Fassade völlig verkohlt. Daneben eine kleine Kirche, die aus der gleichen Zeit wie die Siedlung stammt. Eine Ecke, an der es irgendwann mal ein Centre Medical und ein paar Geschäfte gegeben hat. Alles schläft seit Jahren hinter vor sich hinrostenden Eisenvorhängen. Und dann an einem der Wohnblöcke, in der Rue Rameau, eine verrostete Plastiktafel. Hier ist 1959, erschaffen von Albert Uderzo und René Goscinny, Asterix geboren. Albert Uderzo wohnte damals an dieser Adresse, sagt die Plastiktafel. Hier ist Asterix geboren. Im Französischen heißt geboren, nee, auch entstanden. Doch die wörtliche Übersetzung macht ihn lebendig und zu einem Bewohner dieser Siedlung. Asterix, ein Baby, das in einem Kinderwagen über diesen Gehweg geschoben wird. Was Albert Uderzo nicht weiß und ich auch nicht, als ich vor Asterix Geburtshaus stehe, ist, dass nur zwei Minuten weiter, dort, wo heute die Olympia-Baustelle ist, die Überreste eines gallischen Dorfes gefunden wurden. Vor kurzem. Und unter dem angrenzenden Krankenhaus Avicenne eine 500 Gräber umfassende gallische Nekropole, die größte Europas. Ist es nicht, als wäre Asterix hier nicht geboren, sondern wieder auferstanden? Mindestens ebenso merkwürdig ist, wie dieses Netzwerk der Zufälligkeiten sich weiterspinnt, denn das Gallische ist fortan räumlich mit dem Muslimischen verknüpft. Das Dorf liegt nahe der Moschee und die Nekropole auf dem Gelände eines Krankenhauses, das ursprünglich das Franco-Muslimische war. Beide liegen sie in Bobigny, also in einer der Vorstädte, in der viele oder deren Vorfahren aus ehemaligen französischen Kolonien stammen. Lange war es amüsant oder schockierend, dass auch die französischen Schulkinder auf den Antillen oder in einem Dorf der Kabylei die Geschichte unserer Vorfahren der Gallier lernen mussten. Ebenso wie die Einwandererkinder in den Pariser Vorstädten. Hier, in dieser Ecke von Bobigny, stellt sich heraus, dass Letztere auf ihren vermeintlichen Vorfahren, also den Galliern, gehen und stehen. Als Einheit, die Gallier, gibt es diese Vorfahren zwar nicht und hat es sie auch nie gegeben, weil sie auch damals schon nichts anderes als ein Durcheinander von Stämmen und Völkern waren, was eine solche Abstammung auch bei den einwandfrei französischen Kindern zweifelhaft macht, umso mehr natürlich bei afrikanischen Einwanderern. Aber davon einmal abgesehen, macht man sich, wenn man irgendwo einwandert, die Geschichte eines Landes zu eigen? Wird man von den fremden Vorfahren quasi posthum adoptiert? Behält man seine angestammten Ahnen trotzdem bei? Erweitert sich die Familie einfach? Oder muss man seine biologischen Vorfahren an der Grenze abgeben? Sobald man Franzose wird, hat man gallische Vorfahren, sagte Nicolas Sarkozy vor ein paar Jahren. Was er nicht wörtlich gemeint haben mag, sondern im Sinne von, die französische Geschichte wird die jeweils eigene. Aber ist das wirklich so? Die Frage beschäftigt mich umso mehr, als ich gerade dabei bin, einen Einbürgerungsantrag zu stellen. Werde ich demnächst womöglich von Galliern abstammen? Wer in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland geboren ist, dem fällt es schwer, die Geschichte des eigenen Landes als eine lange Reihe heldenhafter Kämpfe und glorreicher Errungenschaften zu betrachten. Was ich als Deutsche zuerst sehe, wenn ich mich umblicke, und was mir zunächst einmal die Sicht auf Früheres versperrt, ist ein unüberschaubar großer Leichenhaufen. Es sind Berge aus Brillen, menschlichen Haaren und Gebissen. Und nun also soll nach meiner Einbürgerung die Landschaft eine ganz andere werden? Durch die Flussbetten wird das Blut der Feinde Frankreichs fließen. Die Berge werden aus ihren Leichen gemacht sein. Ich werde von Ludwig XIV. Und von Napoleon und von de Gaulle abstammen. Und als Cousin dritten Grades werde ich womöglich sogar einen senegalesischen Tirailleur haben. Schluss mit den ewigen Trümmerlandschaften. Blühende Gefilde, schmetternde Fanfaren.
Auch untypisch für die soziologische Stadterkundung, Herr Leggewie.
Naja, das ist eine schöne Illustration dessen, was wir als Erinnerungskultur bezeichnen. Also wir haben da ja große Übung drin. Und es ist eine wunderbar ironische Auflösung dieses identitären Reflexes, der da immer noch drin ist. Ja.
Das war auch eher so eine archäologische Stelle. Also die ist nicht allzu häufig, dass sie tatsächlich graben und dann bei Asterix landen, dem gallischen Dorf. Sonst ist es ja oft auf der Gegenwartsebene. Und dann gibt es Momente in diesem Buch, wo es dann auch immer heißt, zu Hause habe ich nachgeschaut. Also es wird recherchiert auch noch. Das fließt selten ein, oft wird es deutlich gemacht als ein Wissen, das nachträglich erworben ist, weil wenn man da rumgeht und nun unbedingt kein Ziel hat, man ja nicht weiß, wo man hinkommt und auch nicht weiß, was man sieht. Also welcher Name an einer Schule prangt, welches Denkmal vor einem steht, was an diesem Ort, an dieser Straßenkreuzung passiert ist, ein Attentat oder etwas anderes. Das wird dann recherchiert von Ihnen?
Manches, aber in diesem Fall ist es einfach so gewesen, dass ich an diesem, das ist so eine, auch so eine Wohnsiedlung, aber eine niedrige aus den 50er Jahren, gehe da so durch diese Siedlung und plötzlich sehe ich diese Tafel, diese Plastiktafel, und da steht tatsächlich, hier ist Asterix geboren drauf. Und das waren zwei verschiedene Nachforschungen. Also Asterix, da bin ich drauf gestoßen, daran vorbeigegangen. Aber dann, dass es da diese gallischen Ausgrabungen gegeben hat, da bin ich im Zusammenhang mit dem franco-muslimischen Krankenhaus draufgestoßen, das es immer noch gibt, das sie aber umbenannt haben in Vital Avicenne. Und man da so ein bisschen der Geschichte des Krankenhauses nachgeht, dann stößt man da ziemlich bald darauf. Und eben auch bei dieser Olympia-Baustelle, das ist da, da steht nichts dran, das oder so. Das muss man wirklich ein bisschen nachlesen.
Ich finde das ja auch notwendig und auch naheliegend, dass das gemacht werden muss, das Recherchieren. Das machen Sie aber ziemlich elegant. Und ich frage mich immer, inwiefern verändert das diese Streifzüge? Also sind die Streifzüge vielleicht reizlos?
Und es verändert insofern manchmal die Streifzüge, als sie dann doch ein Ziel bekommen. Sie gehen ja eigentlich ziellos da herum. Aber dann gehen sie zum Beispiel an einer Turnhalle vorbei und die heißt Bouguera El Bafi. Und im Zentrum von Paris haben die öffentlichen Einrichtungen eigentlich selten oder so gut wie nie, glaube ich, arabische Namen. Und sie fragt sich dann, wer dieser Bouguera El Bafi war, und findet heraus, dass das ein algerischer Marathonläufer war, der 1928 bei den Olympischen Spielen in Amsterdam die Goldmedaille im Marathonlaufen gewonnen hat und der aber eigentlich bei Renault Arbeiter war und in seinen wenigen freien Stunden, denn die haben damals 6 Tage in der Woche gearbeitet, noch trainiert hat und wie durch ein Wunder dann auch noch gewonnen hat. Und dann ist sein Sieg, wurde dann von Frankreich zu einem französischen Sieg gemacht, obwohl er, wie die meisten Algerier, obwohl Algerien ja damals zu Frankreich gehörte, aber er war kein Franzose mit den vollen Bürgerrechten. Mhm. Aber dieser Sieg war dann ein französischer und dann musste er aber wieder in die Fabrik zurück, kurz danach. Dann habe ich also ein Buch über ihn mir besorgt und dann die Geschichte dieses Marathonläufers herausgefunden, und es ist eine tragische Geschichte. Und dann gehen die beiden, weil er 1959 mitten im Algerienkrieg plötzlich in einem Raum über einem Café in Saint-Ouen, in einer anderen dieser Vorstädte, erschossen wurde. Und wahrscheinlich war er noch nicht mal gemeint mit diesem Schuss. Dann gehen sie zu dem Friedhof, dem muslimischen Friedhof, auf dem er begraben ist. Und das ist eine, glaube ich, der wichtigen Passagen im Buch, die ich jetzt heute nicht vorlese. Außer Sie sagen mir, ich soll sie vorlesen. Dann tue ich es ganz brav.
Möchten Sie es?
Ja.
Es sind 2 Seiten. Okay, gut.
Muss ich nur schnell die Stelle finden. Doch, hier ist sie. Zum muslimischen Friedhof führt der Chemin des Vignes, der Weg der Weingärten. Ob hier tatsächlich irgendwann mal Wein angebaut wurde? Heute jedenfalls ist der Name reiner Hohn. Anfangs geht es noch. Die üblichen Lagerhallen, ein Wasserturm, keine Hochhäuser, keine Fußgänger. Dann wird es immer trübseliger. Die Straße nimmt kein Ende und führt durch die Ödnis einer ausgestorbenen Industriezone. Auf den rissigen Gehsteigen liegt Abfall verstreut, wie von einer nahen Müllhalde hingeblasen. Oder sind es die am Straßenrand haltmachenden Lastwagenfahrer, die ihren Abfall aus dem Fenster werfen? Es ist ein so über die Maßen trister und verwahrloster Weg, dass Thierry einen möglichen Drehort zu wittern beginnt. Ihm gefällt es hier. Und tatsächlich ist es so trostlos, dass es schon wieder komisch ist. Und wir schauen uns an und können es nicht glauben. Diese Straße soll zu einem Friedhof führen? Es kommt kein Schild mehr. Und ich sehe mehrfach auf das Handy, aber ja, wir sind richtig. Wer hier hingegen nicht richtig zu sein scheint, ist der Friedhof. Hier ist kein Ort für einen Friedhof. Je länger wir auf dieser geraden Straße laufen, umso lauter wird es. Es ist, als würden pausenlos 20 Glascontainer auf einmal ausgeschüttet. Aber Glas ist es nicht, es ist Bauschutt. In der Ferne wird rechter Hand bald eine weite Bauschuttlandschaft sichtbar. Raupenbagger, die über Schutthalden kriechen. Links ein Schrottplatz, an dessen Rändern Autos gestapelt sind und daran angrenzend, also den Bauschutthügeln und den lärmenden Baggern gegenüber, der Haupteingang des muslimischen Friedhofs. Sprachlos stehen wir im Eingangsbereich des Friedhofs und schauen uns um. Der Krach ist ohren- und hirnbetäubend. Jenseits der Friedhofsmauern ragen auf einer Seite die Autotürme hervor, auf der anderen die langen, abgeknickten Arme der Zangen- und Löffelbagger, die bedachtsam und stetig gestikulieren, wie um über den Bauschutt und die Mauer hinweg den Toten etwas zu vermitteln, und zwar so langsam und deutlich, als seien diese gar nicht tot, sondern nur etwas schwer von Begriff. Bougerat El-Wafi liegt bei den Eliten, auch wenn sein sozialer Status der denkbar niedrigste war. In Algerien ist er in tiefster Armut aufgewachsen und bis auf eine sehr kurze Zeitspanne hat er auch in Frankreich immer zu den Ärmsten gehört. Nur einmal, ein einziges denkwürdiges Mal, hat er eine Goldmedaille gewonnen. Und deshalb liegt er nun zwischen Botschaftern und Prinzen, deren Grabmäler allerdings auch nicht viel prachtvoller sind als seines. Die Carrés 5 und 5 bis sind klein, wie es Eliten geziemt. Wir haben sein Grab schnell entdeckt, zumal ein von der Verwitterung rosarot gefärbtes Foto von ihm an den Stein gelehnt ist. Dasselbe wie auf der Biografie, die ich erstanden habe und das ihn als Dark Horse in Amerika zeigt. Grabstein und Grabumrahmung sind aus verwittertem, grün-schwarz bemoostem, wenig elitengemäßem Beton. Auf der kleinen Plastiktafel mit dem Foto, die an den Stein gelehnt ist und wie von Angehörigen gestiftet, jedenfalls nicht wie eine offizielle Gedenktafel wirkt, stehen die Worte: Marathon-Champion bei den Olympischen Spielen 1928. Seine Leistung, wenngleich aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden, ist von Dauer. Diesem Helden gilt Frankreichs Dank. Während ich auf den schmalen Mann mit den ausgehöhlten Wangen blicke, der aus dem Grab heraus mit offenem Mund auf mich zuzulaufen scheint, schnürt sich mir plötzlich die Kehle zu, weil in diesem Augenblick alles gleichzeitig auf mich eindringt. Die end- und trostlose Straße, über die wir kamen, das Bauschuttgetöse, der Held, dem zu danken Frankreich vergessen hat, der schnelle, grauschäckige Himmel, die Autostapel, das kollektive Gedächtnis, die träge, herumfuchtelnden Baggerarme und im Auge dieses Wirbelsturms von Eindrücken rennt gelassen und gleichmäßigen Schrittes Bougerat El-Wafi. Er rennt und rennt, er kennt keine Müdigkeit, er rennt von jeher, rennt in der Nacht der Zeit, in der Klarheit der Träume, im stillen Auge des Sturms, rennt unbeirrbar, ohne zu keuchen, ohne zu klagen, in der endlosen Offenheit des heutigen Tages und aller kommenden Tage, glorreich, stumm. Und weder Frankreichs Geringschätzung noch die amerikanische, weder Bauschuttberge versetzende Bagger noch neidische Gauner können ihm etwas anhaben.
Vielen Dank, André.
Da geht es doch um amerikanische Geringschätzung, weil er nach seinem Olympiasieg mal ganz kurz oder für ein halbes Jahr nach Amerika eingeladen war und dort ein Engagement hatte und ich glaube $5,000 damals mal dann doch verdient hat, die ihm dann aber von einem Gauner wieder in Frankreich zurück sofort wieder abgeknöpft wurden. Ja, es ist eine tragische Figur. dieser muslimische Friedhof, da können Sie ruhig mal hingehen, wenn Sie mal in Paris sind. Es ist nicht weit weg zu Fuß. Naja, vielleicht eine Stunde zu Fuß. Vielleicht eine Dreiviertelstunde, ja. Ja.
Das ist ja das Gehen, wo niemand geht, ne? Was Sie jetzt gerade uns
empfehlen. Das ist so ein Ort, wo zu Fuß, glaube ich, niemand hinkommt. Es gibt wahrscheinlich einen Bus, der hinfährt.
Es ist ja häufig dieses Buch als Flanerie, also als ein Flanieren bezeichnet worden. Es ist eine ganz andere Art von Flanieren, als man das aus der Literatur kennt. Benjamin, Krakauer, Hessel und so weiter. Aber es ist ein tolles Flanieren. Es ist eines in einem Gelände, was eben sehr zeitgenössisch unseres ist und wodurch der sogenannte Nichtort zu einem Ort wird, der eine Identität kriegt, der sich in Beziehung setzt, der solche Geschichten aufweisen kann. Das ist das, was man eben lernen kann, wenn man geht, wo niemand geht und wenn man ins Terrain geht, sich mit den Leuten abgibt und daraus seine Erkenntnisse schöpft.
Das ist ein Erinnerungsort und Sie, ich glaube, deswegen war Ihnen diese Stelle auch wichtig. Ne? Da schießt in der Gegenwart alles zusammen, also Vergangenheit und Gegenwart, oder? Und die vielen Bilder schieben sich übereinander.
Ja, die schieben sich übereinander. Übrigens, genau, das ist was, worüber ich noch nie geredet habe, worüber ich heute Abend mal reden möchte. Es ist ja in der Gegenwart geschrieben. Mhm. Ich weiß nicht, ob man als soziologische Studie oder als ob man in der Gegenwart so etwas schreiben würde. Ja, doch, die Zustände sind so und so, würde man da schreiben, aber nicht, ich gehe, ich sowieso nicht, im Präsens auch nicht. Und zwar habe ich das, glaube ich, deshalb so gemacht, weil es sind nicht die Streifzüge, die ich gemacht habe. Was ich hier im Buch erzähle, ist eigentlich das, was ich beim Schreiben erlebe. Es ist nicht das Erzählen von etwas erlebt, sondern das im Kopf neu erleben beim Schreiben.
Deswegen hatte ich vorhin bei dem Recherchieren gedacht und gesagt, das ist so elegant von Ihnen gemacht, das fließt alles ineinander. Und das würde natürlich mit dem Schreiben nicht des Spaziergangs oder des Streifzugs, sondern mit dem Schreiben des Schreiben durchaus sich erklären. Gibt es, glaube ich, in der Stadtsoziologie auch, also es gibt durchaus Versuche, so eine Stadtgestalt zu erfassen. Klar. Fällt aber jetzt kein Name ein.
Robert Ezra Park, die School of Chicago hat das praktiziert, da heißt es dann, geh in die Luxushotels, geh in die Spielhöllen, go and make you acquainted with the neighborhood. Ja, also das gibt es natürlich und das war ein sehr gutes Verfahren. Es hat übrigens sehr viel Literatur zum Multikulturalismus, zur kulturellen Diversität, zur Migration hervorgebracht. Da gab es eine Menge Beobachtungen einer Szene in einer Klassengesellschaft, die den meisten verborgen geblieben ist. Mhm. Insofern gibt es diese Tradition sehr wohl, aber ich muss ja den Unterschied zur Literatur immer beachten.
Ich wollte Sie jetzt nicht Ihnen nicht zu nahe treten, aber ja, es gibt Unterschiede, aber es gibt wahrscheinlich eben auch Gemeinsamkeiten.
Das war der Versuch, ja.
Ich würde gerne noch mal nach dem Schreiben fragen, weil ist dann das Schreiben der Ort für diese Ambivalenzen? Diese vielen verschiedenen Bedeutungsebenen, die Sie auf keinen Begriff bringen wollen, aber die alle da sind, unterhalb dieser oft abweisenden, oft auch etwas angsterregenden Oberfläche?
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Also,
ich versuche es nur zu verstehen. Deswegen.
Ja, ich frage mich, ob ich nicht mehr lesen und weniger reden sollte, weil das Reden über das eigene, was man da geschrieben hat, das bricht es ja dann doch nur wieder auf Inhalte auch hin, auch runter. Und dann hört man einfach auch, wie es sich darstellt.
Bevor jetzt Frau Weber, wenn sie will, noch einmal liest, müssen Sie uns verraten, Herr Legewe, nachdem Sie so viel gelobt haben an dem literarischen und auch fiktionalen Zugriff, was kann denn die Sozialwissenschaft sozusagen davon übernehmen, ohne dass sie aufgibt, Wissenschaft generalisierend natürlich notwendig zu sein?
Den genauen Blick, die genaue Beschreibung, die Sensibilität für das, was da vorgeht, durchaus mit der ursprünglichen Fragehaltung, was mache ich hier, verstehe ich das? Also wir sind ein bisschen schnell dabei, alles verstehen zu wollen. Und hier ist der Weg etwas länger, bis man versteht. Wir sind zwei getrennte Gebiete, bleiben wir auch. Aber ich würde es trotzdem jedem Studierenden, jedem Forschungsprojekt empfehlen, das erstmal zu lesen, bevor man in die Banlieue geht und alles schon weiß.
Können Sie damit leben?
Damit kann ich sehr gut leben. Und ich würde noch hinzufügen, dass ich jetzt am Ende dieses Buches immer noch nicht weiß. Also ich komme ja nicht zu Antworten und zu klaren Analysen oder so. Überhaupt eigentlich nicht zu Analysen.
Wir auch nicht. Wir müssen das nur, weil wir den nächsten Drittmittelantrag.
Ah, verstehe. Ja.
Wollen Sie noch eine kurze Stelle lesen? Oder?
Dann lese ich noch eine Stelle jetzt im Café. Mit Rashid ist der Inhaber des Cafés. Im Café ist Rashid in der Mittagszeit mit dem Halbstummen alleine. Wie immer spielen sie Domino. Die beiden scheinen sich zu freuen, uns zu sehen. Und kaum hat Rashid jedem von uns einen Kaffee hingestellt, kommt Jesus herein. Jesus ist ein schwarzschöpfiger und rundrückiger kleiner Mann, der einen großen Rucksack mit sich schleppt und aussieht wie ein nicht schielender Columbo. Er spricht schnell und ohne Pause. Und so erfahren wir in der nächsten Dreiviertelstunde unter anderem, dass er Spanier ist und 69 Jahre alt, dass er eine zu kleine Rente bekommt und deshalb 7 Tage in der Woche vormittags Zeitungen verkauft. Er habe jemanden, dem er etwas dafür gebe, dass er seinen Klapptisch aufbewahre, damit er ihn nicht immer mit sich herumschleppen müsse. Die Zeitungen seien schon schwer genug. Le Parisien koste 1,90, davon kriege er 35%. Bei L'Équipe seien es nur 25. Dann habe er noch L'Humanité, den Canard Enchaîné, das Journal du Dimanche. Früher habe er noch den Figaro verkauft, aber den wolle keiner mehr. Heute habe jemand Le Parisien und Le Tour Pferderennenprognosen gegen 2 Crêpes getauscht. Auch gut. Man muss dem Kunden entgegenkommen, sagt er. Dem einen, der es gehbehindert, bringe ich seine Zeitungen sogar ins Auto. Die Leute reden gern mit mir. Aber du musst aufpassen. Du gibst denen den kleinen Finger und dann... Neulich wollte einer, der ist behindert, der wollte meine Telefonnummer. Dann hat er mich angerufen und gesagt, Jesus, zu uns gewendet, ich heiße Jesus, kannst du mir mal bei Carrefour so Aktenordner besorgen für meine Papiere? Klar, habe ich gesagt. Dann hat er gesagt, kannst du die auch einordnen? Habe ich gesagt, nein. Die Leute, wissen Sie, ich habe keine Zeit, ich arbeite 7 Tage in der Woche, sonst verdienst du gar nichts. Jeden Tag fange ich früh an. An die Kälte darfst du nicht denken. Früher habe ich hart auf dem Bau gearbeitet. Wissen Sie, wie Rente auf Spanisch heißt? Jubilación. Ich kann kein Haus bauen, dafür kann ich Leitungen verlegen. Der Maurer, der kann keine Leitungen verlegen, aber der kann ein Haus bauen. Wir haben Terrassen gemacht. Für Bouygues haben wir Terrassen gemacht. Das ist hart. Wenn die Maschinen nicht durchkommen, musst du den Asphalt auf Schubkarren ranbringen. Hopp, dann schüttest du ihn aus, einer verteilt ihn, einer walzt ihn aus und du holst die nächste Fuhre. Und wenn du das morgens und nachmittags machst, darfst nicht dran denken. Jede Arbeit hat ihre Nachteile. Ich habe für eine große Firma gearbeitet, 80.000 Arbeiter, die bezahlen keine Steuern, also die Firma, die Arbeiter schon. Aber wenn sie dich fertig machen wollen, machen sie dich fertig. Wenn sie 400 Millionen Umsatz gemacht haben, reicht das nicht, dann wollen sie 800 Millionen. Ich habe die SNCF noch gekannt, bevor sie privatisiert wurde. Das war noch was, da gab es keine Verspätungen. Jetzt haben sie bloß noch Kontrolleure. Ist mir egal, ich kaufe eh keine Fahrkarten, ich gehe zu Fuß. Ich wollte mal... zu einem Freund auf einen Kaffee. Paff, haben sie mich auf der Straße hier vorne festgenommen. 5 Bullen, nichts vorzuwerfen. Da war einer dabei, der war wohl Portugiese. Der hat gesagt, sind Sie Portugiese? Ich habe gesagt, nee, ich bin Spanier. Da haben sie mich erstmal in die Zelle gesteckt. Wie Adam und Eva. Was haben die Ihnen denn vorgeworfen? Frage ich ahnungslos. Na, dass ich Drogen in meinem Rucksack hätte, haben sie geglaubt. Hier ist so eine Gegend, da sind Jungs, die haben so einen Code, die schlagen Alarm, wenn sie die Bullen sehen. Sogar bei mir aus meinem Turm ist einer dabei, der passt mit auf. 100 Euro kriegen die dafür. Also ich könnte nichts verkaufen, was Leute umbringt. Da überfalle ich lieber eine Bank. Wenn sie mich kriegen, habe ich Pech gehabt. Wenn sie mich nicht kriegen, haben die Pech gehabt. Aber was verkaufen, was Leute umbringt, nee, das könnte ich nicht. Ich habe in Francos Armee gedient, aber gut, 3/4 der Offiziere waren Demokraten. Ich habe ja mit denen gesprochen. Da waren welche drunter, die haben sehr demokratisch geredet. Ist ja okay. Sogar Francos Beerdigung habe ich gesehen. Ich hatte Urlaub und da stand ich an der Straße und habe den Anhalter gemacht. Da habe ich den Sarg vorbeikommen sehen, bestimmt eine halbe Stunde lang. 40 Jahre Diktatur, ja, ja. Ich war sogar bei den Rechtsextremen im Baskenland, weil es bei mir zu Hause keine Arbeit gab. Und die Basken, die konnten uns nicht leiden. Ich weiß noch, ich habe in einer Fabrik gearbeitet und ich habe denen gesagt, jetzt redet aber mal Spanisch hier. Nein, 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 hier bist du nicht in Spanien. Da habe ich geschaut, welche Partei ist denn Spanisch und ich bin bei den Rechten eingetreten. Oh lala. Eine Woche bin ich bei denen geblieben, das war's. Lauter so Vatersöhnchen waren das, Madame. Das waren keine Leute wie Sie und ich. Es ging die ganze Zeit, mein Vater war reich, mein Vater war beim Militär, mein Vater dies, mein Vater das. Also von da an habe ich gesagt, weil die Rechten, das ist die ganze Zeit Schlagstock, Pistole und es lebe Franco. Ja, ja, so ist das. Und in Paris, da war ich bei den Gelbwesten. Ich habe ganz freundlich mit den Bullen geredet. Eure Kinder, die werden es schwer haben, habe ich denen gesagt. Wenn ich Rentner sehe, sagen die, Jesus, hast du mal einen Euro? Und ich sag, nee, mir geht's wie dir. Und dann die Algerier, die Marokkaner, das geht noch. Aber in Senegal, in Mali, die haben so und so viel Prozent Analphabeten. Die haben nicht die gleiche Kultur wie wir. Die schmeißen den Müll auf die Straße statt in den Mülleimer. Ich werfe Thierry einen kurzen Blick zu. Deshalb glaube ich nicht an den Dritten Weltkrieg. Allgemeines Gelächter. Weil heute haben die Leute mehr Bildung als früher. Wenn Sie die zum Militär einziehen wollen, die Jungen, die werden Ihnen sagen, macht mal, aber nicht mit mir. So, und jetzt gehe ich Fahrrad fahren. Nach der Arbeit fahren Sie noch Rad? Ja, ich bin Rennen gefahren. Jetzt bin ich 69, aber mit dem Fahrradfahren habe ich mit 25 angefangen. Ich habe einen Herzschlag von 52 pro Minute und gute Widerstandskräfte. Ich habe 4000 weiße Blutkörperchen und 4000 rote.
Noch einmal starke Zahlen. Es gibt einen Anfang der Streifzüge, es gibt aber kein Ende der Fragen. Es könnte weitergehen mit den Streifzügen. Das ist mehr als ein ungewöhnliches Buch zur Olympiade. Bannmeilen, ein Roman in Streifzügen, ist erschienen im Verlag Matthes & Salz Berlin. Und ich danke Anne Weber und Klaus Leggewie für dieses Gespräch in der Reihe Literatur und Wissenschaft, die das Literaturhaus Berlin gemeinsam mit Deutschlandfunk Kultur organisiert. Und Ihnen im Publikum danke ich für die teilnehmende Aufmerksamkeit. Jörg Plath wünscht Ihnen nun einen erhellenden Streifzug durch die Nacht.